HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Mit Dorothee Meyer-Karweg
und Nicole Abraham. In der heutigen Hörbuchzeit dreht sich alles um Ich-ErzählerInnen. Wir sprechen zunächst über das neue Hörbuch von Natascha Wodin. Nastjas Tränen, ein Frauenschicksal zwischen der Ukraine und Berlin. In Mischpoke von Marcia Zuckermann geht es um, die Familie eben. Und mit Herrenabend erscheint das letzte geheime Tagebuch des Henrik Krohn. Die Romane von Natascha Wodin sind alle stark autobiografisch geprägt. Sie erzählt schon von ihrer Jugend in den DP-Lagern, vom Leben als Fremdarbeiterin ihrer Mutter und deren Selbstmord. Viele Lesungen ihrer Werke haben wir hier in der Hörbuchzeit schon vorgestellt. Worum geht es nun in Nastjas Tränen, Dorothee Meyer-Karweg?
Ja, anders als in den früheren Romanen steht nicht ein Familienmitglied so sehr im Mittelpunkt, sondern die Putzfrau der Ich-Erzählerin. Die hat ein durchaus schwieriges Leben, aber der Roman enthält durchaus auch skurrile bis witzige Passagen, wobei mitunter bleibt einem da das Lachen etwas im Halse stecken. Wir hören gleich mal rein. Die Ich-Erzählerin ist 1992 nach Berlin gezogen und sucht nun eine Hilfe für den Haushalt, also eine Putzfrau. Und sie gibt eine Anzeige auf. Und was dann passiert, wer sich meldet, das hören wir im folgenden Ausschnitt, interpretiert von der wunderbaren Schauspielerin Martina Gedeck.
Vor allem waren es Polinnen und Russinnen, die ihr Glück in der neuen Ost-West-Stadt mit ihrer Goldgräberstimmung suchten. Es rief auch ein Mann an, der meine Anzeige offenbar falsch verstanden hatte und mir Dienste ganz anderer Art anbot. Außerdem eine Araberin, die später in Begleitung ihres Mannes vorbeikam und sich von ihm die Kiefer aufdrücken ließ, damit ich an ihrem Gebiss erkennen konnte, wie stark sie war. Bis zum Abend wusste ich nicht mehr, wie viele Frauen ich gesprochen und gesehen hatte, wie viele Lenas, Tanjas und Katjas. Eine von ihnen konnte damit punkten, dass sie Götz-Georges Hemden bügelte. Eine andere weinte ins Telefon. Ich verstand nicht, was sie sagte, nur dass offenbar ihre Mutter krank war. Am zweiten Tag war ich so erschöpft von den vielen fremden Stimmen und Gesichtern, dass ich beschloss, die nächstbeste Bewerberin zu nehmen, die bei mir an der Tür läuten würde. Die Treppe herauf kam eine sehr schmale, schüchtern wirkende Frau, die etwa 50 Jahre alt sein mochte, aber aussah wie ein Mädchen. Sie trug Jeans und einen Rucksack auf den Schultern. Auf den ersten Blick hätte man sie für eine typische Erscheinung der Prenzlauer Bergszene halten können, doch bei näherem Hinsehen verrieten das altmodische, verwaschene Blüschen und die manierliche Haarspange die Herkunft aus einem anderen Teil der Welt. Sie stellte sich als Nastja aus Kiew vor, überglücklich, dass sie mit mir Russisch sprechen konnte.
Ja, und wir hörten hier Martina Gedeck mit einem Ausschnitt aus Nastjas Tränen von Natascha Wodin. Und diese Nastja wird dann eben Putzfrau der Ich-Erzählerin und die erinnert das Schicksal Nastjas an das ihrer eigenen Mutter, die ja, Sie haben es vorhin erzählt, als Fremdarbeiterin in der Nazizeit nach Deutschland gekommen war. Und jetzt ist da eben diese Nastja, die ebenfalls in ein fremdes Land katapultiert wurde. Und im Weiteren wird dann eben Nastjas sehr turbulentes Leben geschildert.
Sehr turbulentes Leben. Was hat Nastja denn schon erlebt?
Also sie hatte in der heutigen Ukraine studiert. Das Land gehörte damals eben noch zur Sowjetunion. Sie wurde Tiefbauingenieurin und während des Studiums lernte sie Roman kennen, einen Medizinstudenten. Sie lebten dann zusammen in einem ausrangierten Güterwagen und nach der Geburt der Tochter in einer Plattenbausiedlung. Die Ehe zerbrach dann aber nach vielen Jahren und als auch die Sowjetunion 1991 zerbrach, ging die Wirtschaft der Ukrainer eben auch den Bach herunter, wie in der DDR, und Nastja wurde entlassen. Die Tochter hatte inzwischen einen Sohn bekommen und war nach Holland ausgewandert. Ohne ihren Sohn, der lebte nun bei Nastja. Und als es ihr wirtschaftlich auch immer schlechter ging, verließ sie die Heimat, ließ dann ihren Enkel Slava bei ihrem Mann und dessen neuer Frau und reiste dann nach Berlin mit einem Touristenvisum und arbeitet eben seither dort als Putzfrau.
Sie arbeitete fast mit Freude, täglich, von morgens bis abends, verdiente mit dem Putzen mehr Geld, als sie sich hatte träumen lassen. Und als sie zum ersten Mal seit ihrer Ankunft in Berlin in ihren Pass sah, war das Visum am Vortag gerade abgelaufen. Möglicherweise hatte sie die Zeit nicht ganz absichtslos vergessen. Möglicherweise hatte die Absicht zu vergessen schon in ihr geschlummert, als sie sich auf die Reise gemacht hatte. Nie hätte sie es gewagt, sich bewusst für ein Visumsdelikt zu entscheiden. Sie hatte sich, ohne es zu merken, von dem Gedanken leiten lassen, dass Slava viel mehr von einer abwesenden Großmutter haben würde, die Geld für sein Überleben verdiente, als von einer, mit der zusammen er hungern musste. Unbewusst war sie ihrer Angst vor der Rückkehr in die Armut erlegen. Jetzt kam das böse Erwachen. Noch während sie auf das abgelaufene Abreisedatum in ihrem Visum starrte, sprang in ihr die andere Angst an, die sie als Kind einer Diktatur schon mit der ersten Luft eingeatmet hatte. Die Angst vor Strafe. Die Angst vor dem Entdecktwerden. Panisch sah sie sich um. War man ihr bereits auf den Fersen? Kamen sie schon, um sie zu verhaften, ins Gefängnis zu bringen?
Tja, trotz der dauernden Angst bleibt sie und mit jedem Tag nehmen dann aber die Schuldgefühle zu.
Und was macht Nastja dann?
Sie kommt auf eine ziemlich dumme Idee. Hm. Sie besorgt sich nämlich einen falschen Pass. Das kommt dann raus, dann soll sie eben abgeschoben werden. Die Ich-Erzählerin kommt dann auf die Idee, Nastja müsse doch einfach nur einen deutschen Mann heiraten. Dann hätte sie ja ein dauerndes Aufenthaltsrecht. Die Anzeige wird aufgesetzt und tatsächlich meldet sich jemand, Achim. Und die beiden heiraten. Aber es wird dann bald klar, dieser Achim ist wirklich kein idealer Ehemann. Also was wir über ihn dann erfahren im Laufe der Zeit, das ist wirklich abenteuerlich. Also Nastja schlittert von einem Chaos ins nächste.
Klingt wirklich nach einem riesen Schlamassel. Warum kommt sie da nicht raus? Sie ist doch studiert, sie ist eine intelligente Frau.
Das ist eine interessante Frage. Vieles hat sicher mit den mangelnden Sprachkenntnissen zu tun. Nastja nimmt die neue Heimat einfach nie an. Sie hat ständig großes Heimweh und daher lernt sie auch nie richtig Deutsch. Dazu kommt dann noch die Behördenangst, die Angst vor der Polizei und dann kommt noch dazu, dass sie vor lauter Arbeit einfach nicht so zur Besinnung kommt. Auch diesem völlig schrägen Achim kann sie sich nicht entziehen, da sie sofort ja ausgewiesen würde, wenn er sich scheiden ließe.
Und geht dann am Ende doch alles gut aus?
Auf verquere Art könnte es für Nastja doch noch ganz gut ausgehen. Ich sage könnte, das Ende bleibt etwas offen. Auch am Ende gibt es noch so eine besondere Chaos-Situation.
Klingt aber ganz so, als hätte Ihnen die Geschichte gefallen.
Ja, sehr sogar. Also erstens, ich mag Natascha Wodins Sprache sehr. Sie hat einen sehr einfachen, sehr klaren Stil. Sie beschreibt hier das Leben einer Person, die man ja normalerweise übersieht, nämlich einer Putzfrau. Und diese Geschichte ist zwar nahezu irrwitzig, aber dennoch irgendwie auch glaubhaft. Also sie zeigt, wie ein eigentlich intelligenter Mensch durch schlimme äußere Umstände in wirklich absurde Zwangslagen geraten kann, auch in die Illegalität. Ja, und das zeigt, was es bedeuten kann, seine Heimat zu verlieren.
Und Martina Gedeck, wie gefällt sie Ihnen als Interpretin?
Ich mag sie schon als Schauspielerin sehr, das muss ich sagen. Sie ist hier auch sehr präsent. Sie hat hier für mich genau die passende Tonlage. Sie liest sehr glaubwürdig und aber doch mit großem Feingefühl. Die Stimme ist ruhig, irgendwie sehr geerdet, kommt sie mir vor. Sie kann aber auch die witzigen Passagen sehr gut herausarbeiten. Also insgesamt finde ich, ist es eine sehr gute, sehr angemessene Interpretation.
Natascha Wodin, Nastjas Tränen. Gesprochen von Martina Gedeck. Eine MP3-CD hat eine Dauer von circa 5 Stunden, kostet 24,95 Euro. Das Hörbuch ist in der Argon-Edition erschienen. Kommen wir nun zu einem Hörbuch von einem kleinen Verlag. Hörkultur. Mischpoke heißt es. Das ist der jiddische Ausdruck für Familie. Sippschaft. Dorothee Meyer-Karwick. Die Autorin heißt Marcia Zuckermann. Erzählen Sie uns ein bisschen was über sie.
Ja, sie ist Jahrgang 1947. Sie ist als Jüdin in Berlin aufgewachsen. Die Eltern flohen mit ihr von der DDR nach West-Berlin. Und dort blieb sie dann, arbeitete als Werbetexterin und war Mitbegründerin und Geschäftsführerin der Berliner Zeitung City. Die ist ja heute noch sehr bekannt und beliebt. Ihren Debütroman mit dem Titel »Das Vereinigte Paradies« veröffentlichte sie 1999. Und an diesem Roman Hamish Poke hat sie 10 Jahre lang geschrieben. Sie verarbeitet dort ihre eigene Familiengeschichte und zwar in so einer Mischung aus Tragik und auch sehr viel Witz. Es gibt da noch eine kleine Rahmenhandlung. Die Ich-Erzählerin ist angeklagt, einer Iranerin bei der illegalen Einreise in die Bundesrepublik geholfen zu haben. Und dazu gibt es so die ersten Zeilen und dann scheint diese Geschichte in der Handlung immer mal wieder so kurz auf.
Dann erzählen Sie uns doch mal was über die von Marcia Zuckermann beschriebene Familie. Die Mischpoke.
Ja, die Mischpoke. Mischpoke ist hier wohl ein bisschen so selbstironisch gemeint. Es gibt eben wie in jeder größeren Familie auch hier durchaus, ich sag mal, merkwürdige Familienmitglieder. Das Ganze beginnt 1902 mit Samuel Kohanin und dessen Frau Mindel. Samuel Kohanin ist der Urgroßvater der Ich-Erzählerin. Er ist das Oberhaupt einer alten jüdischen Familie in Westpreußen. Er ist Unternehmer, er besitzt eine Sägerei und eine Möbelfabrik. Er ist Republikaner und Freigeist. Also eigentlich ist alles Jiddische der Familie ziemlich peinlich. Und die Geschichte beginnt damit, dass schon wieder ein Sohn schon als Baby stirbt, wie 5 Söhne vor ihm. Nur die Töchter überleben und die gedeihen, es sind 7 an der Zahl. Und die werden im Dorf die biblischen Plagen genannt und auch Samuel Kohanin sind sie nicht so ganz geheuer. Einige werden im folgenden Ausschnitt beschrieben, es liest die Schauspielerin Gesine Zukrowski.
In der ständig albern vor sich hin trällernden Jenny, seiner Zweitjüngsten, wohnte offenbar der Geist einer hirnlosen Soubrette. Aber konnte es unter all diesen Unglücksfällen ein noch größeres Unglück geben, als mit einer Tochter wie Martha geschlagen zu sein? Martha, die drittjüngste der Schwestern, war hässlich, dumm wie ein Huhn, verlogen wie Münchhausen und dazu noch ständig krank. Mal waren es die Nerven, dann ein Hautleiden, dann wieder Asthma. Allein schon ihre quäkende Stimme konnte ihn in Rage versetzen. Natürlich ließ er sich das nicht anmerken, denn er behandelte alle Töchter gleichermaßen teilnahmslos und hielt das für gerecht. Mit einem weiteren Stoßgebet dachte er an Franziska, die Mittlere, genannt Fränze, die ihm eigentlich die Liebste war. Noch eigentlicher war er aber davon überzeugt, dass seine schöne, kühle Franziska, die bedenken und herzlos wie eine Nihilistin war, irgendwann konvertieren würde oder Schlimmeres. Der war alles zuzutrauen.
Ja, und die Lebensgeschichten aller dieser Geschwister werden dann erzählt, aber vor allem diese Franziska steht im Mittelpunkt.
Und wie verläuft Franziskas Leben?
Ja, sie macht ihrem Ruf als Katastrophe auf Abruf alle Ehren. Um beispielsweise, um ihre Schwester Martha zu ärgern, bandelt sie mit deren Verehrer an, einem einfachen Arbeiter, der aber einen ziemlichen Sexappeal hat. Mhm. Sie brennt mit ihm nach Berlin durch und wird sofort schwanger. Die Familie lässt dann nach ihr suchen durch einen Detektiv und durch Maxim. Maxim ist ein junger jüdischer Pianist, den Samuel Kohanin stark gefördert hat und der deshalb in Kohanins Schuld steht. Und außerdem Franziska anbetet. Der Detektiv findet dann die Adresse von Franziska heraus. Maxim macht sich auf den Weg. Doch der Droschkenfahrer ist ziemlich entsetzt über die Adresse, die der ihm nennt.
Was denn? In Nachtjackenviertel? Da wollen Sie hin? Ja, nach Möglichkeit heute noch, wenn's beliebt. Hören Sie, ich fahre Sie nur bis Ecke Müller. Den Rest müssen Sie dann schon alleine laufen. Da fahr ich jedenfalls keinen hin. Der Mann schüttelte den Kopf.
Die Sparstraße im Wedding, wo Franziska wohnen sollte, war zwar nicht so verrufen wie das Scheunenviertel oder gar die Mulakstraße mit ihren Groschenjungs und Hartgelddirnen, aber auch eben nicht viel besser als die berüchtigte Soldinerstraße. Ein Mann mit Blumenstrauß wirkte hier etwa so exotisch wie ein Moor mit einem Affen auf der Schulter. »Na, von welchem Friedhof hast denn dir klaut?« pflaumte ihn prompt ein Halbwüchsiger an. Max blickte in eine mehr oder weniger gutmütige Visage mit aufgeplatzter Lippe, über einem lückenhaften Gebiss und einem grün-violetten Pfeilchen auf dem linken Auge, sodass er das Lid nur einen winzigen Spalt öffnen konnte. Stumm bat Max den Allmächtigen um den Schutz seiner Hände, die wie wertvolle Instrumente in safranfarbenen Rehlederhandschuhen ruhten. angesichts der heruntergekommenen Häuserflucht und des lebenden und toten Unrats auf der Straße schien es ihm unvorstellbar, dass die stolze Franziska Kohanim in einem so lichtlosen Loch hausen sollte, wo sie sich eine Toilette mit ungefähr 64 Personen teilen musste.
Tja, wir hörten Gesine Zukrowski. Wir hören, sie kann sehr schön Berlinern und die Atmosphäre des Viertels wird hier ziemlich plastisch beschrieben, finde ich.
Gesine Zukrowski ist auch Berlinerin, oder?
Ja, genau. Sie ist dort 1968 geboren und sie wurde ja bekannt durch die, wie ich finde, wirklich gute Fernsehserie Der letzte Zeuge. Da spielte sie neben Ulrich Mühe die Gerichtsmedizinerin. Und als Hörbuchinterpretin ist sie noch nicht so bekannt, aber ich finde, sie macht das richtig gut. Sie spielt den Witz und die Ironie der Geschichte sehr gut aus und dadurch gewinnt die Geschichte nochmal an Intensität.
Jetzt sprechen Sie von Witz und Ironie. Damit dürfte es in der Zeit des Holocaust vorbei sein. Wie beschreibt die Autorin diese Zeit?
Ja, diese Zeit wird nicht direkt ausgespart, aber doch sehr summarisch erzählt. Man erfährt einfach, dass sehr viele Familienmitglieder die Zeit nicht überlebt haben. Die Autorin konzentriert sich auf die Überlebenden und dazu gehören dann eben auch die Nachfahren von Franziska, damit auch die Ich-Erzählerin, deren Eltern nach der Nazi-Zeit in der DDR leben, auch dort drangsaliert werden und sich daher entschließen, in den Westen zu fliehen. Auch dies ist dann noch Thema des Romans.
Sie hatten vorhin erzählt, dass es hier eine Art Rahmenhandlung gibt. Die Ich-Erzählerin wird angeklagt, weil sie einer Iranerin mithilfe eines falschen Passes zur Flucht verholfen hat. Ist diese Rahmenhandlung notwendig?
Ja, deswegen, weil die Autorin eine Parallele zieht zwischen der Verfolgung der Juden, die verzweifelt Fluchtmöglichkeiten suchten in der Nazi-Zeit, und den heutigen Flüchtlingen. Also Kern dabei ist das jüdische Sprichwort, wer immer ein Menschenleben rettet, hat damit gleichsam eine ganze Welt gerettet. Und das gehört für die Autorin Marcia Zuckermann unbedingt zu ihrer Familiengeschichte.
Ihr Fazit.
Ja, das wird alles sehr detailreich erzählt. Zum Glück gibt es im Booklet so ein Bild mit dem ganzen Stammbaum. Es ist eine Familiengeschichte, die wie nebenbei da schon lange vor der Nazi-Zeit angespannte Verhältnis zwischen Juden und Christen zeigt. Und außerdem die Situation Berlin zu Beginn des 20. Jahrhunderts, die Euphorie vor dem Ersten Weltkrieg und noch vieles mehr. Und die damalige Situation der Juden, die immer aufpassen mussten, nicht anzuecken, sich als besonders gute Deutsche zu zeigen, was ihnen dann später allerdings überhaupt nichts genutzt hat. Das Ganze ist sehr, ich sag mal, süffig geschrieben und hier sehr gut interpretiert. Also von daher eine wirkliche Empfehlung.
Marcia Zuckermann, Mischpucke. Gesprochen von Gesine Zukrowski. Zwei MP3-CDs, fast 12 Stunden, kosten 24,90 € und sind bei Hörkultur erschienen.
Ja, und wer Gesine Zukrowski mal live erleben möchte, der kann das am 21. Oktober tun. An diesem Donnerstagabend tritt Gesine Zukrowski in unserer Hörbuchnacht auf. Außerdem dabei sind beispielsweise Dagmar Manzel, Elke Heidenreich und noch andere mehr. Das Ganze soll vor Publikum stattfinden. Diesmal allerdings nicht, wie sonst üblich, hier im Sendesaal des Hessischen Rundfunks, sondern in der Festhalle Frankfurt.
Henrik Groen nennt sich der holländische Autor, der mit seinen Tagebüchern eines in einem Altenheim lebenden Senioren bekannt wurde. Henrik Groen ist das Pseudonym des öffentlichkeitsscheuen niederländischen Bibliothekars Peter de Smet. Die Tagebücher wurden in über 35 Ländern zu einem Riesenerfolg. In ganz Holland gründeten sich Henrik Groen Fanclubs. Nach Eierlikörtage und Tanztee ist nun der dritte und letzte Teil erschienen, Herrenabend. Das ungekürzte Hörbuch hat wie immer der Schauspieler Felix von Manteuffel gelesen. Dorothee Meyer-Karwick, was macht diese Reihe eigentlich so erfolgreich?
Ja, im Mittelpunkt steht eben dieser ältere Herr, Henrik Groen. Das ist der ehemalige Leiter einer Grundschule. Der wohnt mittlerweile in einem Altenheim, in einem kleinen Apartment. Und er schreibt eben Tagebuch und schildert darin bei allen Einschränkungen, die das Alter mit sich bringt, das Leben im Altenheim mit großem Humor. Das heißt, er negiert nicht den Verfall an sich und den seiner Mitmenschen, aber er lässt sich bei allem nicht unterkriegen. Und das ist eben wohl das, was Lesern und Hörern offensichtlich so gefällt.
Und was passiert denn nun im Band 3 mit dem Titel Herrenabend?
Ja, hier wird's langsam doch ein bisschen ernst für Henrik Krohn. Er ist inzwischen 90 Jahre alt. Er genießt noch immer sein Leben, Schlafen, Essen, Schachspielen und mit seinem Hund Fräulein Jansen, übrigens ein Rüde, spazieren gehen. Und dann verbringt er noch viel Zeit mit Leonie, die ist ebenfalls eine Bewohnerin des Altenheims. Und ab und zu geht er auch noch zum sogenannten Alanito-Club. Das kommt von alt, aber nicht tot. Da treffen sich seine ebenfalls betagten Freunde zum Schwätzen, Essen, Trinken und Lachen. Doch dann merkt Henrik, dass er immer vergesslicher wird. Also bald braucht er Zettel am Kühlschrank und überall in der Wohnung, damit er sich noch zurechtfindet. Und dazu hören wir einen ersten Ausschnitt. Es liest eben Felix von Manteuffel.
Hellgrüne Zettel sind für Codes und dergleichen. Pins, Kontonummer, Passwörter und so weiter. Diese Zettel habe ich in einem Buch versteckt und den Namen des betreffenden Buches auf einem grünen Zettel an die Wand geheftet. »Sieht schön aus, all die bunten Farben«, merkte Leonie neulich an, als sie mich zum Gassigehen abholte. Als ich ein wenig traurig den Kopf schüttelte, fügte sie hinzu, »Positiv denken, Hendrik, immer auch auf die guten Seiten schauen.« »Sie hat recht.« Es kostete mich einiges an Überredungskunst, mir das selbst weiszumachen. Doch inzwischen finde ich auch, dass es sehr fröhlich wirkt mit all den bunten Zetteln. Ich klebe oder pinne jetzt mit viel mehr Freude neue Zettel an.
Wir hörten Felix von Manteuffel mit einem Ausschnitt aus Herrenabend, das letzte geheime Tagebuch des Henrik Krohn. Immer positiv denken, ja, das versucht der immer vergesslichere Hendrik, aber es fällt zunehmend schwer.
Felix von Manteuffel hat ja auch die anderen beiden Bände der Tagebücher gelesen. Wie gefällt er Ihnen als Sprecher?
Na, ich finde, er passt sehr gut zu diesem älteren Herrn. Er liest mit Witz und Schalk, aber er überliest eben auch nicht die traurigen Stellen. Er liest dieses Tagebuch eines 90-Jährigen einfach, ja, ich finde, wahrhaftig. Und dieser 90-Jährige, dem Felix von Manteuffel hier seine Stimme gibt, der hat nicht nur mit der Vergesslichkeit zu kämpfen, sondern mit etwas, mit dem wir auch zu kämpfen haben, nämlich mit Corona. Auch dazu ein Ausschnitt.
Montag, 30. März. Sie nennen es einen Lockdown, aber an sich sollte es in Pflege- und Seniorenheimen Einzelhaft heißen. Dafür müsste man normalerweise mindestens einen Doppelmord verüben, doch in unserem Fall reicht der Hinweis aus, es sei zu unserem Besten. Die Heimleitung hat sogar beschlossen, dass den ganzen wunderbaren Frühlingsmonat April über der prächtige Garten unseres Heims geschlossen bleibt. Gott mag wissen, wofür das gut ist. Ich denke mit Wehmut an die ersten schönen Frühlingstage in unserem Heim in Amsterdam-Nord zurück. Dann drängten sich die Bewohner aufgeregt vor der Gartentür, wie Kühe, wenn sie wieder auf die Weide dürfen. Und sobald die Tür von der Schwester geöffnet wurde, fand ein Wettrennen um die Bänke mit Sonne statt. Wer zu spät kam, hatte keinen Sitzplatz. Sie hätten einander sogar den Gehstock vor die Beine geworfen, um zu gewinnen. Ich ernte häufig schiefe Blicke, weil ich noch mit dem Hund gehe. »Soll ich ihn vielleicht in mein Zimmer kacken lassen?«, frage ich dann recht freundlich, wenn wieder mal jemand kopfschüttelnd aus einiger Entfernung zu mir herübersieht.
Insgesamt sind das sehr ernste Themen. Ist denn das Hörbuch jetzt mehr witzig oder mehr ernst?
Ja, es hält sich so die Waage. Also die Vorstellung, dass Henrik Krohn bald nichts mehr von seinem eigenen Leben, seinen Freunden und sich selbst weiß, das ist schon ziemlich beklemmend. Aber so ist eben das Leben und Henrik Krohn meint, man muss eben das Beste daraus machen. Und solange man mitfühlende, liebe Menschen um sich hat, ist es noch erträglich. Und das hat Henrik Krohn eigentlich, inklusive der kleinen Frieda, einem Mädchen, das gar nicht mit ihm verwandt ist, ihn aber oft im Altenheim besucht und sich schon freut, den Hund übernehmen zu können, wenn Hendrik mal stirbt. Ja, also mitunter ist dieser Humor schon ziemlich schwarz.
Na, da bleiben wir dabei. Bekommt sie ihn denn am Schluss?
Ja, sie bekommt ihn. Aha. Aber Hendrik stirbt nicht, noch nicht. Er schafft es aber einfach nicht mehr, den Hund selbst zu versorgen.
Kann Henrik Krohn bis zum Schluss denn auch Tagebuch schreiben?
Nein, eigentlich nicht. Also die Sätze eines Dementen werden ja immer wirrer und unverständlicher. Mhm. Und da hat sich der Autor aber einen Trick ausgedacht. Die gute Freundin Leonie von Henrik, die liest dann schließlich gegen und ergänzt. Und am Ende schreibt sie dann komplett für Henrik. Der ist nämlich dann ganz in seiner Welt versunken.
Das klingt aber jetzt schon ganz schön traurig.
Ja, das ist auch so. Also neben allem Witz, den das Hörbuch ansonsten bietet.
Henrik Krohn, Herrenabend. Das letzte geheime Tagebuch des Henrik Krohn, 90 Jahre. Aus dem Niederländischen von Gabi van Dam, gesprochen von Felix von Manteuffel. 5 CDs, die ungekürzte Fassung, hat 6 Stunden und 32 Minuten, kostet 20 Euro und ist bei Hörbuch Hamburg erschienen. Unser Kinder- und Jugendhörbuch kennen Sie alle. Das Dschungelbuch, die Abenteuer von Mowgli, Baloo und Schirkan. Jetzt gibt es eine ganz besondere Hör-CD. Eine Autorenproduktion im Auftrag des HR, erschienen im Verlag Sauerländer Audio. Und auch Platz 1 der HR2 Hörbuch-Bestenliste für Kinder und Jugendliche vom September. Geschrieben hat das Dschungelbuch der britische Schriftsteller Joseph Rudyard Kipling, der 1865 in Bombay geboren wurde. Außer das Dschungelbuch und Kim schrieb er Gedichte sowie eine Vielzahl von Kurzgeschichten. 1907 erhielt er, noch keine 42 Jahre alt, als erster englischsprachiger Schriftsteller den Literaturnobelpreis. Er starb 1936 in London. Die Geschichte um Mowgli wurde vielfach adaptiert. Es gibt viele Jugendfassungen. Bekannt ist natürlich auch der Zeichentrickfilm von Walt Disney. Nun haben sich zwei Musiker des Stoffes angenommen. Zusammengearbeitet haben sie dabei mit dem bekannten Sprecher Christian Brückner, Dorothee Meyer-Karweg. Was haben sie aus der Geschichte gemacht?
Also die Musiker Martin Auer und Rüdiger Ruppert schufen aus dem Stoff eine Art Erzählkonzert für die Deutsche Oper Berlin mit eben Christian Brückner als Sprecher und mit Kompositionen für das 11-köpfige multi-instrumentale Wilde Jazzorchester. Und die CD war dann eine Auftragsproduktion für H2 Kultur.
Das klingt jetzt schon außergewöhnlich. Wie hört sich das genau an?
Wir hören sofort mal einen Ausschnitt. Und zwar einen Ausschnitt von der Ankunft des kleinen Menschenjungen im Dschungel. Der Tiger Schirkan ist auf der Jagd nach Menschenfleisch und entdeckt dabei den kleinen Jungen. Und der flieht dann vor Schirkan bis vor die Höhle der Wölfe.
Ist das ein Menschenjunges? Fragte Mutter Wolf. Ich habe noch nie eins gesehen. Bring es her. Ein Söhnchen, so zart und mit Grübchen, wie noch niemals zuvor eins bei Nacht zur Höhle eines Wolfes vorgedrungen ist. Es sah Vater Wolf ins Gesicht und lachte ihn an. So klein, so nackt und so mutig, sagte Mutter Wolf mit sanfter Stimme. Das ist also ein Menschenjunges. Hat es eigentlich jemals eine Wölfin gegeben, die sich rühmen konnte, ein Menschenjunges unter ihren Kindern zu haben? Ein dunkler Schatten verfinsterte den vom Mondlicht beschienenen Höhleneingang, denn Schirkan hatte seinen großen, kantigen Schädel und seine Schultern in den Eingang gezwängt.
Die Wölfe vertreiben Schirkan und nehmen das Menschenkind auf und nennen es Mowgli, Frosch. Und dann wird vom Leben Mowglis mit den Tieren im Dschungel erzählt, konzentriert auf die Aufnahme durch den Rudelrat der Tiere, die Freundschaft mit Baloo, dem Bären, und dem Panther Bagheera und wie die beiden mithilfe der Schlange K. Mowgli vor den Affen retten. Die haben Mowgli nämlich gekidnappt. Und da hören wir noch einen kurzen Ausschnitt vom Kampf in der Affenstadt.
Bleib da unten, schrien die Affen, bis wir deine Freunde getötet haben. Baloo muss in der Nähe sein. Bagheera wäre nicht allein gekommen, dachte Mowgli. Und dann rief er laut, zum Becken, Bagheera, roll dich zum Wasserbecken, spring hinüber und stürz dich ins Wasser. Bagheera hörte das und der Schrei, der ihm sagte, dass Mowgli in Sicherheit war, gab ihm neuen Mut. Er kämpfte sich verzweifelt Schritt für Schritt zum Wasserbecken vor und teilte verbissen seine Schläge aus. Und dann hörte man von der zerstörten Mauer, die dem Dschungel am nächsten war, Balus grollenden Kriegsruf. Bagheera, rief er, hier bin ich, ich klettere schon über die Mauer, ich beeile mich. Er kam schnaufend auf die Terrasse, wo sich ihm die Affen wie eine Meereswoge entgegenstemmten, in der er bis zum Hals versank. Aber er richtete sich auf seinen Hinterbeinen auf, breitete seine Vordertatzen aus, nahm so viele Affen, wie er konnte, in die Arme und fing an, wie Windmühlenflügel mit gleichmäßigem Pitsch-Patsch um sich zu schlagen. Als ein Rums und ein Plumps zu hören waren, wusste Mowgli, dass Bagheera sich zum Wasserbecken durchgekämpft hatte, wohin die Affen ihm nicht folgen konnten.
Wir hören, mal ist die Musik im Vordergrund, mal der Sprecher, aber eigentlich ist es so, dass beide zusammen die Geschichte erzählen.
Also der Kampfrhythmus hat mir richtig gut gefallen. Ich kann aber jetzt nicht alle Instrumente identifizieren tatsächlich. Es scheinen mir auch so ein paar exotische dabei gewesen zu sein.
Ja, eigentlich eine ganze Menge. Also Marimba ist dabei, Gongs sind dabei, verschiedene Langhalslauten. Aber dann doch eben auch europäisch bekannte Instrumente, also Violinen, Violoncello, Kontrabass, Posaune, Saxophon, Altflöte. Schlagzeug haben wir viel gehört. Also diese Musik bewegt sich insgesamt zwischen Jazz, Klassik und eben orientalischer Musik.
Können Sie uns noch was über die beiden Musiker erzählen?
Ja, Martin Auer, der stammt aus dem Chiemgau, der studierte Jazz-Trompete und Komposition in Mannheim und Berlin. Und seit 2008 hat er einen Lehrauftrag für Jazz-Trompete an der Musikhochschule in Leipzig. Und er hat die Musik hier für dieses Erzählkonzert komponiert. Und Rüdiger Ruppert absolvierte ein Musikstudium an der Musikhochschule in Karlsruhe und ist der erste Schlagzeuger im Orchester an der Deutschen Oper in Berlin. Seit 2005 ist er auch Drummer der Big Band der Deutschen Oper Berlin und leitet diese zusammen mit Sebastian Krohl, mit dem er dort die Reihe Jazz und Lyrics kuratiert. Und als Komponist und Produzent veröffentlichte dieser Rüdiger Ruppert auch schon zahlreiche CDs und Hörbücher.
Ist das jetzt als ein reines Kinderhörbuch gedacht, muss ich mal fragen, weil ich fand's auch gut.
Es ist für Kinder ab 8 gedacht, aber durchaus auch für Erwachsene. Ich weiß nicht, wie normale Kinder auf diese Jazz-Rhythmen reagieren. Das muss man einfach mal ausprobieren. Also man kann es in jeder Altersstufe gut hören.
Rudyard Kipling, das Dschungelbuch, Christian Brückner und das wilde Jazzorchester. Eine CD, 1 Stunde 16, kostet 19,95 € und ist für alle ab 8 geeignet, auch für Erwachsene. Die Autorenproduktion im Auftrag des HR ist im Verlag Sauerländer Audio erschienen. Und damit geht die Hörbuchzeit zu Ende. Auf das nächste Mal freuen sich
Dorothee Meyer-Karwig
und Nicole Abraham.